Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nerdshow-Freunde. Es ist heute interessanterweise Donnerstagabend um 10.18 Uhr und es freut mich riesig, Manuel und Sebastian hier bei mir zu haben. Hallo Jungs.
Hi.
Ja.
Ein total spontan. Spontanes. Sehr gut.
Ich habe gesagt, ich kann morgen nicht. Also haben wir gesagt, machen wir heute Abend. Und wir fangen an mit ein bisschen, weil jetzt haben wir ja abends ein kleines bisschen Weißwein-ASMR. War wahrscheinlich nicht laut genug, keine Ahnung. Aber ich habe eine schöne, kühle Flasche Weißwein gefunden und Prost euch zu zum
Bull. Also, ich kann ja mal eine ganz, ganz traurige und lustige Geschichte zum Thema Alkohol erzählen. Also, mein Vater.
Verdirbst du es mir jetzt?
Der Vater, der war Lehrer und der hat halt einen Lehrerkollegen gehabt, der Alkoholiker war. Und den mussten wir mal irgendwann nachts bei sich irgendwie aus der Bude irgendwie ins Krankenhaus bringen, weil dem ging es nicht so gut. Und als wir den da irgendwie rausgehievt haben, irgendwie aus seinem Bett und den Koffer gepackt haben für den Krankenwagen, der da kam, dann macht es plötzlich das Geräusch von so einer Weinflasche, das Korken, was dieses wenn so der Korken abgeht, ja. Und ich gucke so, was denn jetzt, was geht denn, sagt er sich jetzt bewegt und ich bin schnell noch eine Weinflasche aufgemacht. Und da hatte der aber einfach einen Papagei, der so konditioniert war auf dieses Geräusch, dass der Papagei hat immer das Geräusch nachgemacht, wenn Weinflasche, wenn der Korken abgeht, die ganze Zeit, ja. War mega. Eigentlich eine total tragische und traurige Situation, in der man sich befand, aber so skurril lustig dann auch wieder.
Okay, interessanter Anfang für diese Sendung. Es freut mich trotzdem, dass ihr hier seid. Ich genieße jetzt trotzdem meinen Weißwein, ich bin noch kein Alkoholiker. Aber vom Prinzip her dachte ich mir, ich nutze das mal abends aufzunehmen, dass ich auch mal ein Glas Weißwein trinken kann. Zu dieser wunderbaren Sendung. Was übrigens wieder, was wir nie geschafft haben bei der Krypto-Nerd-Show, man könnte überlegen, ob man wieder so ein Real-Life-Ding macht.
Ja, so ein Treffen.
Sehen wir uns am 18.?
Am 18. ist Gründer-Raclette, da sehen wir uns nicht.
Okay.
Immer am 18. ist das Gründer-Raclette. Das ist ein Event, was ich veranstalte, wo ich alle Gründer, die ich so im Jahr kennenlerne, die lade ich dann immer ein, zum Raclette machen. Das ist immer total lustig, weil ich habe dann immer, das Konzept ist 12 Fännchen, 4 Mentoren, also 12 Startups, 4 Mentoren. Startups dürfen auch mit 2 Gründern kommen, aber da müssen sie sich ein Fännchen teilen. Plätze sind heiß begehrt, das heißt, ich announce das nirgendwo. Das ist eigentlich immer so, dass alle fragen, ob sie kommen können und das davon gehört haben. Und das ist immer super lustig, weil beim einen dabei, der ganz viel Wein auch beisteuert und dann wird es irgendwann sehr, sehr intensiv und echt. Und war, weil es alle immer nur so, ja, mein Startup, das läuft mega gut, alles läuft mega gut. Eine Stunde später, 4 Flaschen später ist dann so, und dann haben die Mitarbeiter mich gequält und die Funding Round hat auch nicht geklappt. Und du glaubst, ja, echt, ey. Wir haben einen Churn, der ist so groß, der kann den Code von selbst kompilieren.
Ja, ja, plötzlich wird das dann Fuck-Up-Night, ne? Ja, Olli, wir brauchen eine Kölner Version davon.
Wir machen, das finde ich gut. Davon, kurz Zwischendings, wir machen eine Fuck-Up-Night mit Giant Swarm and Friends am 4. Abend, wo wir Kunden einladen, Fuck-Up-Stories zu erzählen. Das ist immer sehr lustig, wenn so eine Telekom, Vodafone.
Aber dann macht ja auch erstmal Wein auf, ne?
Naja, wir schicken ja immer 4 Craft Beer bei den Giant Swarm and Friends Events. Das heißt, es gibt immer was, wo wir noch was zu den Craft Beers erzählen und so weiter. Und das führt halt so ähnlich. Die Dinger gehen manchmal bis nachts um 2 und dann werden es auch sehr ernste Geschichten. Und dann, also, man fängt so an zu erzählen, wie das Outsourcing wunderbar funktioniert und die Geschichte ändert sich dann zum Ende des Abends.
Ja.
Aber ja, so ein Raclette-Essen finde ich, aber wo
ja, Olli, lass das mal machen.
Büro, oder? Genau, das machen wir mal bei uns im Büro. Und
haben ja alle kein Büro, Manuel.
Ja, doch, wir schon. Also, ja. Das können wir auch da machen. Aber wir können auch einfach zu mir einladen oder so. Lass mal machen.
Können auch zu uns gehen. Also, überall hin. Multiple Optionen.
Ich habe da Bock drauf.
Muss man auch gar nicht zu Weihnachten machen. Kann man ganz allgemein mal machen.
Raclette ist Weihnachten, glaube ich, oder die Winterzeit, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Also im Juli.
Passt schon. Ja, das stimmt.
Ich sehe schon, es wird eine hochqualitative Sendung heute.
Hochqualitativ. Ich glaube auch, gleich haben wir so die 45 Minuten erreicht und da kriegen wir so ganz schlechte Reviews auf Spotify. So,
also, ey, ich höre euch eigentlich immer wegen dem Hardcore-Tech-Themen und jetzt macht ihr die ganze Zeit ein auf gemischtes Hack.
Genau, und redet über Raclette. Deswegen.
Ich wüsste gar nicht, wo man im Juli Raclette-Käse bekommt, aber das können dann die Leute in den Kommentaren schreiben.
In Montreux am See. Gibt es wunderschön, haben wir mal im Sommer so ein Raclette gemacht, finde ich auch super geil. Die Schweiz haben dann ja so total auf Touris eingerichtet, haben die so ein Raclette-Gerät für 2 Personen. 2 Fännchen, stellen sie dir
an. Ja, kenne ich auch, aber total, total süß auch, ne? So ein Gerät. Ja.
Jetzt sind wir schon beim Urlaub, wunderbar.
Ja. Wollen wir mal mit Nerd-Themen starten? Was ist eigentlich mit Nvidia los? Jetzt haben die dann irgendwie doch geliefert. Ist Ist sie jetzt abgesagt, die Krise?
Ja, aber haben die geliefert oder haben die nicht geliefert? Die sind ja, es ist ja hochgeballert und da ist Michael Burry kurz mal, glaube ich, vor Schreien in den Wald gelaufen und dann sind sie abgerauscht jetzt heute wieder.
Wie, ja. Aber sind sie mehr abgerauscht, als sie gestiegen sind?
Ich hab nicht. Ja, sind -2% oder so war, glaube ich, sind sie heute geendet. Ich weiß aber nicht so ganz genau. Sind ein bisschen drunter.
Gestern oder so.
Aber ja, genau. 2% hoch und 2% runter ist also.
Ja, es ist nicht wild. Am Ende haben sie wieder übertroffen. Mhm. Scheinbar steht aber irgendwie in den Earnings Releases unten mit drin, so, ach ja, das mit dieser OpenAI Deal, das ist ja nur so, das will ich kaufen, ne? Das ist ja nicht, das muss ich kaufen.
Ja, klar. Das heißt doch nichts. Also ich glaube, welche Revenue-Streams haben sie? Sie haben natürlich die großen GAFAs. Ich glaube, da wird es erst im Februar spannend, weil da dann die GAFAs irgendwie announcen müssen, was sie denn so an Datacentern wieder bauen wollen. Ob sie sagen, ja, wir bauen aber das Gleiche nochmal. Oder ob sie sagen, vielleicht war das ein bisschen überoptimistisch. Lass mal auf die Bremse treten. Und sie haben jetzt so ein bisschen Revenue-Streams noch gekriegt von größeren. Ich glaube, Südkorea hat irgendwie so und so viel Hard-Grafikkarten bestellt. Damit man irgendwie unabhängiger wird von was auch immer. Ja, ich weiß auch nicht, wie die sich das so vorstellen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich werde immer skeptischer, aber beziehungsweise, ich weiß, wir springen ein bisschen. Ich werde immer skeptischer. Ich fand das Google-Announcement von Gemini 3 spannend, weil unter anderem drin stand, dass sie es alles auf TPUs quasi trainiert haben, also auf eigenen Chips. Was so bedeuten würde, Google hat die Chips gebaut, Google hat die Datacenter gebaut, Google hat das Modell gebaut, Google hat den Service gebaut, Google hat die End-User. Das haben schon wenige da draußen.
Amazon hat davon auch eine Menge, ne? Aber Manuel, mach du mal.
Ja, aber das ist ja das, was wir letztes Mal auch kurz hatten. Also wenn du strategisch drauf schaust, die haben halt Full Stack. Die haben einen totalen Vorteil, wenn sie den ausspielen, wenn sie das richtig machen, was Google nicht immer gut gemacht hat. Aber ich glaube sehr fest daran, dass Google jetzt nicht irgendwie ins Wanken gerät oder so. Ich meine, wer hat Palantir und Nvidia verkauft und was war nochmal die Story und dafür Google und Microsoft sich ins Portfolio gelegt? Ich hab's gerade vergessen, es ging doch auch irgendwie durch die Tech-Welt. Und ich glaube schon durchaus, dass die sehr, sehr gut positioniert sind. Microsoft und Google und in OpenAI zum Beispiel nicht. Also das wäre jetzt nicht meine größte Wette. Es ist wie ein Startup führt und wie ein Startup quasi auch mit dem Risiko behaftet, halt nur mit deutlich größeren Chips auf dem Tisch oder deutlich mehr Chips auf dem Tisch.
Ja, und Sie haben ja auch gesagt, wenn Sie sich entscheiden müssten, wem Sie die GPUs geben, der R&D-Abteilung, General AI irgendwas zu finden oder OpenAI dem Service, dann R&D. Der Service ist nur da, um eine Story zu generieren. Am Ende ist das Ziel GenAI. Alles andere ist egal.
Ja, wir werden es sehen.
AGI meinst du, ne? GenAI ist ja Large Language Models, die ja, wo alle sagen, das ist jetzt durchgespielt. Ist schon am Ende des Gartner Tech Hype Cycles. So. Aber gut, also für mich war so, ich habe das nur heute in so einem Chat verfolgt, wo ich mit so ein paar Jungs drin bin. Und einer ist davon ein Googler. Und der andere hat ihn dann so angeflamed, Shoutout to Thomas an der Stelle, und sagte irgendwie so, Emma, was macht ihr da bei Google eigentlich alle die ganze Zeit? Ich habe versucht, hier Gemini 3 auszuprobieren und dann ging das erstmal nicht. Also, aber konnte ich gar nicht. Also ich kann das als Consumer, kann ich es schon benutzen, aber wenn ich mir einen API-Key generiere, dann hat er erstmal gesagt, ja, jetzt musst du aber hier eine Subscription und Kreditkarte auf den Tisch legen. Und er so, ja, kein Problem, mache ich ja. Sagte, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis er irgendwie das gefunden hat, wo er irgendwo eine Kreditkarte hinterlegen konnte, um sich einen API-Key zu generieren. Sagte, ich habe mich noch nie in meinem Leben durch so viele Menüs geklickt. Und als er dann fertig war damit, hat ihm dann irgendwie Google gesagt, ja, geht trotzdem irgendwie nicht. Erst mit so einer obskuren Fehlermeldung und dann so, ja, Gemini 3 hast du jetzt nicht. Aber wir geben dir Gemini 2.5, weil ich denke so, ja, gut, das kenne ich doch schon. Und dann anschließend war es ganz kurz Gemini 3, aber dann war nochmal wieder so eine Fehlermeldung, wo sie gesagt haben, irgendwie, wir sind unter High Capacity, jetzt musst du doch wieder Gemini 2.5 benutzen. Da passiert gerade ganz viel und läuft nur so halbrund. Ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt und habe ein paar Prompts von unserer Software, die so ein bisschen knackiger sind, mal da reingeschmissen und muss sagen, ich hatte so viele so Artifacts, also das kenne ich schon von OpenAI, dass du nur sehr, sehr komplexe Prompts hast, die sehr groß sind und sehr also viel Dinge tun, so Tool-Calling machen und ganz viele andere Sachen auch machen oder so, dann hat man manchmal so, dass der einem unfassbar viele Whitespaces da reinspült oder so Sachen irgendwie ganz viel wiederholt oder so. Manuel Nick, der kennt das vielleicht, kannst du mal deine Story erzählen? Und das macht Gemini irgendwie, also das war jetzt irgendwie, klar habe ich ihm jetzt auch schon natürlich die harten Nüsschen gegeben, aber macht das noch viel häufiger. Also da war irgendwie, da lief jetzt so nichts gerade aus, weswegen ich so gedacht habe, schön, dass ihr auf dem Blatt Papier eigentlich jeden Benchmark außer Software Engineering geschlagen habt. Ich glaube, da sind sie so ein paar Prozentpunkte hinter dem Claude-Modell. Aber auf allen Sachen sind sie toller, aber so Real-World-Sachen ist so, ja, keine Ahnung. Da, wo sie brillieren, was ich auch sehr gut finde, ist, glaube ich, so Geschwindigkeit. Also du kriegst mit den Gemini, wenn du so kleinere Models nimmst, aber die gab es jetzt auch schon vorher, die haben mit 3 jetzt nicht viel zu tun, da hast du schon nochmal ganz gute Response-Times bei sehr hoher Qualität. Was sind deine Gemini 3 Stories?
Ich habe noch nicht so richtig viele. Ich habe ein bisschen rumgespielt, habe mir direkt am Abend, als es rausgekommen ist, auch hier Anti-Gravity, da die IDE geladen. Ich bin ja überhaupt kein Coder, aber ich wollte jetzt ein bisschen mal anfangen, hier mit Vibe-Coding ein bisschen was auszuprobieren und mache ja auch da hin und wieder was. Bis jetzt habe ich nur die ganz normalen Sachen gemacht, also im normalen Alltag. Ich weiß gar nicht, wie viele Prompts habt ihr so am Tag? Wie häufig nutzt ihr AI, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also zweistellig ist es bei mir, glaube ich, jeden Tag.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber dreistellig nicht, aber auch nicht drunter. Und da war das einfach super. Ich war total zufrieden, habe jetzt aber nicht einen großen Unterschied gemerkt, habe aber nicht so jetzt total komplexe Sachen gemacht. Ich würde auch gerne nochmal, ich habe verstanden, dass auch das Nano Banana jetzt irgendwie neu ist, also die Bildbearbeitung, habe ich jetzt aber noch gar nicht gemacht. Ich habe online so ein paar crazy Sachen gesehen, so mit Frontend-Sachen, das ist scheinbar wohl ziemlich fancy, weiß ich aber nicht und kann das jetzt nicht nur so anekdotisch. Ich war aber ultra zufrieden, war das schneller, würde ich jetzt erstmal für mich jetzt gefühlt nicht sagen, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber es war definitiv nicht jetzt ultra langsam. Und ich nutze sehr viel generelles Thinking. Was ich interessant fand, ist, dass da gar nicht mehr das Modell unten jetzt drin steht gerade, sondern einfach nur noch der Thinking Mode und dann der Fast Mode. So, und das war früher, stand immer, was man hatte. Ja, da wollen sie das Modell wahrscheinlich auch so ein bisschen perspektivisch verstecken oder weniger relevant machen. Und ja, die Artefakte kenne ich auch, ne? Also, dass es sowas gibt, aber habe ich jetzt bei dem neuen Modell nicht gesehen. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Ja, sind auch so Nüsschen. Ich habe immer so, es gibt so einen kleinen Webservice, das ist ein Newsletter, den wir bei Nine Elements machen. Der hat eigentlich ganz guten Kundenumsatz auch. Also ist eigentlich ein hochproduktives Ding. Das habe ich irgendwann mal mit meinem Azubi programmiert als seine Azubi-Arbeit. Und da hatte der irgendwie 4 Wochen Zeit für und musste gleichzeitig noch programmieren. Eigentlich auch noch, hat er auch noch gelernt, ne? Und seitdem läuft dieses Ding und das generiert auch Revenue. Und seitdem hat das halt keiner mehr geupdatet. Das läuft seit 10 Jahren, ne? So richtige alte Rails 2-App. Und da haben die schon... Ja, das ist einfach so ein kleines Newsletter-CMS. Kannst du halt Links sammeln, aus der Community können Links submitted werden, wir können die dann irgendwie bewerten und Zusammenfassung schreiben und dann machen wir Android Weekly ist ja Newsletter, so Android Development News, komm da mal rum. Da haben sich schon mehrere Leute bei den Elements haben so gesagt, so, das ist ja richtig hier Rails 2, das müssen wir echt mal neu schreiben und haben so gesagt, so, das schreiben wir mal neu und sind dann selber immer über so folgende Fallstricke gestolpert, haben so dann wie ein Feature-Creep gekriegt und gesagt, so komm, wir machen nicht einfach noch ein Newsletter-System für Android Weekly, sondern wir machen ein mandantenfähiges Newsletter-System, mit dem Newsletter-Leute ihre Newsletter verwalten können. Dann völlig eskaliert, nie fertig geworden. Irgendwann war so, habe ich so gesagt, pass auf, geht das jetzt noch irgendwann live? Nee, geht nicht mehr live. Und da haben sich bestimmt 2 oder 3 Entwickler richtig hart die Finger dran verbrannt, ist nie fertig geworden. Und das ist immer so mein Litmus-Test, wo ich dann sage so, hier, neues AI-Agent-Coding-Modell. Hier hast du eine echt olle App, ja, mit richtig viel Legacy-Code. Kannst du die bitte neu machen? Hier ist ein MCP für den Browser, kannst dir alles angucken. Ich möchte nichts extra haben. Du sollst mir jetzt nicht mit irgendwelchen kruden Gedanken kommen oder irgendwie noch irgendeine Scheiße noch dazu dir erfinden, sondern mach das einfach nach.
Und gemacht?
Gemini 3, nee, das läuft bei mir noch nicht. Also das Anti-Gravity hat dann irgendwann gesagt, geht jetzt nicht. Ich hatte das mit 2.5 aber das letzte Mal durchgespielt und das war eine Vollkatastrophe. Also das hat nicht funktioniert. Codex hat da, glaube ich, so die Nase vorn gehabt, wobei der auch ganz, also so richtig laufen tut es halt irgendwie nicht. Die tun sich an einer Sache schwer, die ist aber auch fies. wir benutzen so eine Legacy PayPal API fürs Payment, die halt auch schon 10 Jahre old ist.
Und Moment, Leute zahlen für den Newsletter?
Nicht für den Newsletter, sondern wenn wir Jobpostings in dem Newsletter unterbringen.
Okay, crazy.
Und die gibt's halt gar nicht mehr, die API. Also die ist halt, also die hat PayPal hat die irgendwie abgeschaltet, die läuft halt noch so für uns. Ich glaube, bei denen ärgert sich wahrscheinlich auch irgendwie so ein DevOps-Typ und sagt so, ey, nein, jetzt können wir nicht abschalten. Da gibt's immer noch einen Kunden aus Deutschland, der das nutzt. So. Und ja, und dann können die das halt nicht nachmachen, dann finden die auch keine Dokumentation dazu und dann sind ja die Large Language Models generell tendenziell eher lost.
Wobei ich mich grundsätzlich frage, Moment, ja, das sind ja so die Edge Use Cases, wo ich dabei bin, das wäre cool, wenn die das alle können würden. Ansonsten muss ich mittlerweile sagen, wahrscheinlich ist es der Added Benefit, genauer zu wissen, wie man es benutzen soll, ist um Meilen größer als der Unterschied zwischen Gemini 2.5 und 3. Also für 98% meiner Use Cases, würde ich stark behaupten. Ne? Solange der aktuellen Zugriff auf aktuelle Sachen hat, solange der einen Browser benutzen kann und sich angucken kann, was ich will, dass er sich anguckt und so weiter, dann ist genauer, wie du das benutzt, eine ganz andere Spielwiese. Also, so wie wir jetzt, ne, also meine Eins sagt ein bisschen, mach mir mal irgendwie einen Text oder sonst was. Ne? Jetzt neulich hat ein Kollege noch mal ein bisschen Sachen generiert, hat aber klar und deutlich so ein Challenge-System dazu gebaut, was scheinbar ein generelles Ding ist, was man tut, wo du einfach definierst, okay, so soll es klingen, so soll der Ton sein und so weiter, so sollst du das bewerten und so kannst du das testen, so dass das Ding sich selbst testen kann, ob es jetzt so schreibt, wie es schreiben sollte und so weiter, was halt wesentlich am Ende sinnvoller ist, als wenn ich da irgendwie meine paar Zeilen schreibe, ne? Also du merkst schon, wenn man das richtig tut, wird das um einiges besser und wahrscheinlich mehr besser als der Unterschied zwischen Gemini und OpenAI. Wahrscheinlich sind 98%, 99% der User so, dass sie einfach nur sagen, wo soll ich heute Abend essen gehen.
Ist auch, es gibt ja immer den obligatorischen Schwanzvergleich. Wenn Google was rausbringt, kommt ja immer dann OpenAI entweder am gleichen Tag oder einen Tag später auch irgendwie aus den Karpaten und release dann schnell noch so ein Building More with GPT 5.1 Codex Max. Haben jetzt so ein neues Codex-Modell, was noch besser programmieren kann oder so. Wo ich irgendwie denke, ah, ich habe das mal eingeschaltet und wir so 2-3 Codex-Tasks drüber laufen lassen und weiß ich nicht. Also hat auch vorher schon gut funktioniert, keine Ahnung. Ist jetzt nicht, dass es irgendwie mindblown ist bei Sachen irgendwie, also ja, wir haben so ein, zwei so Stellen, wo es wirklich so ein bisschen tricky auch wird. Die machen halt alle LLMs eigentlich einmal falsch, bis man sie auf den richtigen Pfad bringt und so. Und das hat jetzt Coding Max auch, die läuft dann die gleichen Sachen rein. Kann auch sagen, dass es jetzt da nicht da unfassbar smarter ist als das, was vorher da war. Sondern ich sehe das eigentlich nur, dass dann OpenAI auch so PR-Stunt pullt, ne? So.
Ja, klar, glaube ich auch.
Google.
Heißt Anti-Gravity ist quasi Googles Claude.
Nee, Claude ist ja eine TUI, also eine Terminal UI. Und Anti-Gravity ist eigentlich ein eigenes Visual Studio Code. Ist auch ein Visual Studio Code Fork, wo sie dann halt komplett alles integriert haben. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Rechts gibt es halt so eine Sidebar, die auch sehr, also die kennt man eigentlich aus Cursor, wo dann halt irgendwie man so ein AI-Chat-Fenster hat, wo dann so Diffs angezeigt werden und so weiter und so fort. Und da haben sie schon noch das ein oder andere neuere UI-Pattern drin, wie man jetzt gerade mit diesen Diffs umgeht oder wie man mit so Sachen umgeht, die einem das AI-Modell vorschlägt. Weil wir hatten das ja schon mal in einer von den letzten Folgen. Wenn du halt mit diesen Agents arbeitest, dann wirst du ja nicht mehr Programmierer. Also du programmierst ja eigentlich nur noch abstrakt im Prompt, sagst genau, was er tun soll. Und dann musst du halt ganz viel Code reviewen. Und das dafür ist Visual Studio einfach nicht so richtig mega gut gemacht. Vor allen Dingen nicht, wenn du irgendwie bei einem Review irgendwie so merkst, das gefällt mir hier nicht. Dafür müsste ich aber jetzt an 4-5 Stellen was machen. Dann fehlt einem eigentlich irgendwie diese Makroübersicht. So. Und ich glaube, da bastelt die. Da habe ich das Gefühl, da geht's in die Richtung. Das ist auch einer der Gründe, warum sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier auch einen eigenen Fork haben und das machen.
Aber die ganzen Dinger sind alle auf Visual Studio Fork gebaut,
ja, weil die sind alle auch,
das gibt's nicht.
Ja, nichts, was open ist, ne? Also Visual Studio ist ja MIT-License? Auf jeden Fall kannst du es halt irgendwie nehmen, forken und irgendwie was damit machen. Ich glaube, so in den Editor Wars, es gibt da so einen stillen Contender. Habt ihr schon mal von Z gehört als Editor?
Nee? Z-ED, doch.
Ja, genau. Das ist von dem alten Atom-Team. Und das Atom-Team sind die eigentlich die Grundlage gelegt haben für Visual Studio Code. Also die haben schon mal eigentlich zweimal in ihrem Leben einen Editor gebaut und wissen ziemlich genau, wie das geht. Und die bauen ihn jetzt gerade nochmal in Rust und sagen halt irgendwie, egal wie, was für Hardcore-Sachen du machst das irgendwie mit 60 Frames per Second. Und ist auch ein sehr cooler Editor. Die sind auch sehr schnell jetzt auch auf diese ganzen Agentic-Features gegangen. Irgendwie konnte ich mich trotzdem nicht durchringen, irgendwie jetzt bei dem Visual Studio Code zu verlassen. Also, ich kann es noch nicht mal sagen, warum. Also, es gibt keinen richtigen Grund. Aber Shoutout haben die echt gut gemacht. Also, die Performance ist wirklich super Kick-Ass von dem Ding.
Okay. Ja, ja, aber du hast schon recht. Es ist so ein bisschen, alle bringen ein neues Modell raus und posten etwa 7000 Vergleiche und so weiter, wo du feststellst, okay, gut, ja, aber das wird in den nächsten ein, zwei Jahren spannend, wie die Vergleiche, also wie weiter, wie viel krasser wird das? Ne? Nicht so viel, gefühlt.
Ja, also die, genau, und die Frage ist ja auch, wie wird das nachher sein, wenn die sich dann wirklich spezialisieren? Also das finde ich halt eine spannende Diskussion, wenn Claude jetzt immer noch besser ist im Coding. Das ist ja auch ganz klar der Fokus gewesen. Dann wird das sich ja auch durchsetzen. Und Google muss da auch irgendwas gegensetzen, um auch das Frontend irgendwie zu ownen. Das ist zumindest das, was ich da sehe. Also ich fand's auch jetzt generell spannend, den Move da. Ich habe es mir runtergeladen, weil ich da ein bisschen mal reinschauen wollte, habe aber gar keine Ahnung. Ich fand das spannend, diesen Agent Manager und so. Ich habe das ein bisschen verstanden, das ist eher eine neue View auch. Und der eher so ein bisschen Agent-First-Programmierungs- View. Finde ich generell total spannend. Ja, wer das gewinnt, den Wettkampf, bist du natürlich schon auch nah an der ganzen Community dran. Irgendwas wird sich durchsetzen, voll halt integrieren und ich dann mal, wirst du auch ein Login haben irgendwann.
Ich sag mal, ein Killer-Feature, von dem ich hoffe, dass es geht, von dem ich nicht weiß, ob es da drin ist, weil gefunden habe ich es noch nicht. Aber announced haben sie bei Anti-Gravity, dass da komplett ein Chrome drin ist, auch noch. So, das heißt, ich habe jetzt quasi meine IDE, in der ich meinen Quelltext mache, aber ich habe auch mein Sichtfenster, mit dem ich auf meine App gucken kann. Und das ist natürlich richtig krass, weil jetzt kannst du das halt sehr geil verbinden und auch irgendwie mal so Aufgaben remoten. Auch irgendwie sagen, irgendwie, also weil wir programmieren ja gerade so ein neuartiges.
Du hast es direkt oben in der Bar. Kannst es auswählen und kannst es direkt die Vorschau dir anschauen.
Ja, und da würde mich trotzdem interessieren, inwiefern ich das jetzt irgendwie über Prompts remoten kann. Ne? Also ich wollte gerade ein Beispiel dazu machen. Wir programmieren gerade eine neue CM-Software, so ein AI-First-CM, wenn das heißt das. Kann man ja schon mal so ein bisschen chillen, ist aber noch Private Beta. Und da haben wir natürlich eine automatisierte Test-View von ungefähr 2500 Tests. Trotzdem, wenn wir ein größeres Release machen, klickt sich jemand, der vorsichtshalber nochmal durch die UI richtig durch und macht viele Sachen und findet dann auch trotzdem noch Fehler, die von den Tests nicht gecovert worden sind. Und ich wäre total dankbar, wenn ich diesen Teil automatisieren könnte. Ich aber sagen könnte, hier so irgendwie, hier ist ein langes Prompt, was ich in der Software mache, mich einloggen, dies machen, das machen und so und auch irgendwie gerade irgendwie halt mit den Daten umgehen und so, das ist schon echt. Das wäre cool.
Was ist denn Best Practice gerade Richtung QA?
Was heißt Best Practice Richtung QA? Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass du wahnsinnig viele automatisierte Tests haben sollst. Ich bin kein großer Verfechter von diesen End-to-End-Tests, weil das ist immer alles super brittle. Also es läuft ganz, ganz lange. Das führt dann irgendwann dazu, dass die Leute die End-to-End-Tests nicht mehr ausführen, weil sie irgendwie auf den lokalen Kisten irgendwie 16 Minuten brauchen, um irgendwie komplett durchzulaufen. Und dann wird immer nur noch Git Push No Verify. Also für die Leute, die nicht Nerds sind, halt spiel das Ganze auf den Server, ohne die Checks laufen zu lassen, weil es einfach so zu lange dauert und dann passiert es halt nicht. Deswegen, glaube ich, brauchst du eigentlich eine Lightweight-Test-Suite, die halt diese Dinge tut. Und das ist dann sehr Framework-spezifisch und Programmiersprachen-spezifisch, was du machst. Es gibt natürlich so, dann, wenn du doch ein bisschen End-to-End-Test machen willst, ist, glaube ich, Playwright, ist, glaube ich, gerade so der Goldstandard, um das zu spezifizieren.
Aber ist das auch KI-unterstützt?
Ja, das gibt es dann auch in verschiedenen Flavors. Du kannst dann irgendwie, also für Ruby on Rails gibt es zum Beispiel so ein Gem, den kannst du da einfach einbinden, der hat dann auch ein MCP und dann kannst du einfach sagen, was du jetzt so getestet haben willst und das so beschreiben. Und der remotet dann einen Browser, kann da reingucken, hat dann irgendwie so eine Chrome-Extension, womit er dann auch sehr viel Insight sehen kann. Kann über einen MCP-Server gleichzeitig in eine Rails-App reingucken und da eine Menge debuggen. Nutzen wir das? Funktioniert das schon super geil? Ja, geht so. Ja.
Ist aber eine schöne
Idee. Ja, Aber das ist ja ultra spannend. Das wird ja besser werden. Und das, genau. Das Spannende, dass die ganze Programmierung im Hintergrund läuft. Also im Prinzip, was ja spannend ist, wenn du den Gesamtprozess in einem Unternehmen jetzt mal anschaust, wenn dann ein PO ein Ticket schreibt und dann erstmal der Code produziert wird und dann der Entwickler auf einen Code direkt drauf schauen könnte. Und wenn in dem Prozess auch, wann auch immer, im Hintergrund halt, auch irgendwelche Tests durchlaufen direkt, wäre ja auch cool. Also so als zukünftiger Prozess.
Total. Also das
viel, viel Wasser den Rhein runterlaufen. Das klingt schön, aber ich bin auch echt gespannt. Bei Standardsachen, die du einfach beschreiben kannst, aber Sachen, die noch ein bisschen explorativ sind, wird das echt schwer. Glaube ich.
Die Tickets richtig zu schreiben und ein gutes Specsheet zu machen, wird dann das A und O, ne? Das ist, wie wir heute halt auch Prompts machen. Wenn du irgendeinen Post erstellen lässt, schreibst du auch einen Prompt, der wahrscheinlich länger ist als der Post.
Ich mach mal ein Beispiel, wirklich aus dem Real Life, wo einfach Limits von so LLMs sind, wo Menschen dann sagen, ah ja, klar. Also wir haben bei unserer Vendor-Software wir sprechen sau viel mit LLMs. Ne? Wir kriegen so Inputs rein, E-Mails, Voice-Nachrichten, sonst was, analysieren die mit Structured Outputs, kommt irgendwas raus. Wir sprechen aber auch mit so Third-Party-Services, die zum Beispiel so Data-Enrichment machen. Wer ist denn der Olli Thülmann? Wo arbeitet der? Was hat denn der für ein Profilfoto? Und so weiter und so fort. Wenn du die User anschließend selber auch billen willst oder wenn du gucken willst, wofür musst du eigentlich bezahlen? Wir bezahlen ja dann auch, wir arbeiten mit ChatGPT irgendwie viel für Tokens oder du hast einen Third-Party-Service, der dieses Data-Enrichment macht. Dann willst du irgendwann so ein Usage-Tracking haben für externe Services. Das war dann historisch gesehen, waren das erstmal nur LLMs. Jetzt sind es halt inzwischen schon so ein ganzer Satz APIs. Und irgendwo musst du dieses Bookkeeping ja auch machen. Also einmal für dich, für eine interne Controlling-Übersicht, dass du weißt, wie viele Tokens hast du jetzt verbrannt, wie viele Contacts wurden enriched, vielleicht auch pro Monat, pro Tenant, wer macht da gerade ganz viel. Du willst es natürlich aber auch irgendwie extern an den User kommunizieren. Vielleicht erfindest du irgendeine Credits-Währung, wo du sagst, irgendeine Startup-Plan, da hast du irgendwie, 500 Anfragen sind dann alle free und danach geht's halt nicht mehr, außer du bist jetzt mal bezahlender Nutzer oder so. Also irgendwie willst du sowas machen. Das heißt, du willst eigentlich dieses ganze Usage-Tracking so haben, dass du A, mit verschiedenen Systemen sprechen kannst und dann hast du verschiedene Währungen. Bei einem Large-Language-Model sind das Tokens, bei irgendwie Data-Enrichment ist das, wie viel Kontakte hast du Data-Enriched oder wie viele Accounts hast du Data-Enriched und so weiter und so fort. Wenn du irgendwie mit Voice Transcription arbeitest, dann hast du irgendwie Minuten. Ne? Du hast verschiedene Währungen, die du halt irgendwo reinkriegst. Das, was dir so jedes LLM, wenn du sagst, so programmier mir mal so ein Usage-Tracking von unseren ganzen Third-Party-Services, die wir alle so benutzen, dann baut er dir so ganz viele Modelle, die alle nebeneinander liegen, was ja gar keinen Sinn macht, weil du willst ja eine einheitliche View haben. Das heißt, eigentlich willst du ein einheitliches, abstraktes Usage-Tracking haben, was sagt, es gibt halt eine ökonomische Unit, die aber alles Mögliche sein kann. Die ist bei dem einen ist die Token, bei dem anderen ist Minute. Da willst du halt einen Wert haben und irgendwie was quasi die Wertigkeit ist, also was so eine Währung das ist. Dann willst du diese interne Sicht, diese externe Sicht haben und dann will man mit Vererbung arbeiten. Dann sagst du irgendwie jetzt, okay, jetzt implementiere ich irgendwie ein LLM-Usage. Dann implementierst du da, wie es mit Token funktioniert. Oder du hast Data Enrichment, funktioniert da. Oder du machst Transcribe und dann machst du es da. Das wäre aus einer Software-Architektur-Sicht die saubere Lösung. Machen die aber nicht. Machen die alle drei, legen die halt so drei Klassen nebeneinander mit drei Tabellen, die dann bespielt werden. Und wenn du dann sagst so, ja gut, aber wie kriege ich denn jetzt eine holistische Sicht meiner Kosten? Dann schreibt er dir so einen Service drumherum, was alle drei Tabellen abzapft und das dann irgendwie händisch aufsummiert. Und dann sagst du ihm, wäre das nicht ein klassisches Ding für so Single Table Inheritance? So nennt man das in der Programmierfachsprache und Vererbung und so weiter und so fort. Und dann sagt er so, oh ja, das stimmt, dann baue ich das jetzt mal um, wenn du das sagst. Und dann kann das auch, aber du musst es halt sagen, musst im Driver Seat bleiben. Ja. Aber das glaube ich, das wird auch weggehen. Also ich muss mir jetzt hier nichts vormachen. Ist schön, dass ich noch ein bisschen gebraucht werde.
Aber es wird weniger.
Ja. Und wenn ich jetzt angenommen, ich gebe das Problem an einen Junior-Entwickler, dann macht er das doch auch. Macht er auch erstmal falsch.
Ja, stimmt.
Wenn du drauf schaust, entwickelt sich das so generell mit demselben Tempo weiter oder haben wir irgendwo einen Sättigungspunkt gerade erreicht? Dass wir irgendwie so sagen, so, ja, das ist jetzt nur noch so ein bisschen Verbesserung.
Ja, also wir haben definitiv einen Sättigungspunkt erreicht. Das siehst du doch auch, wenn die Alpha-Tiere da aus der Community, wenn so ein Jan LeCun sagt, irgendwie hier, LLMs sind jetzt durchgespielt oder auch irgendwie so ein Andrew Capasi sagt, also Halluzinationen werdet ihr nie ganz wegkriegen, weil die sind so tief ins System reingebacken. Das geht halt gar nicht. Ne, irgendwie. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne? OpenAI released einen 5.1 Codex Max und dann guck mal rein und denk mir so, jo, naja, okay. Ist jetzt nicht so wie GPT-3 und dann kam GPT-4 und alle so, wow, krass.
Ja, eben, das meine ich ja. Ne?
Du machst super viel No-Code-Sachen. Siehst du da, dass es sich so krass verbessert, wenn du da so Workflows abfährst?
Nee, aber das meine ich ja. Das, wo der Wert im Moment herkommt, ist genauer zu verstehen, wie das Gesamtsystem funktioniert, wie MCP-Server funktionieren, wie du Daten integrierst, wann du welches Modell benutzt, wann du welches Tool benutzt, wie du dem genauer Kontext lieferst und so weiter und so fort. Da kommt viel mehr an Qualität raus als jetzt. Ne? Also wenn du jetzt deinen Doofen hier, baue mir mal die App und das machst du bei dem einen und bei dem anderen, dann wird es halt vielleicht ein bisschen besser oder zumindest ein bisschen anders, aber nicht sagenumwogen. Sondern du musst wirklich, wir kommen jetzt in die Zeit, wo du wirklich krass merkst, wenn Leute wissen, was sie tun, wenn Leute nicht wissen, was sie tun. Wenn Leute so ein bisschen prompten oder Leute wissen, was dahinter steckt und warum sie was tun und wie sie was strukturieren und was Standards sind und wie sie die ausnutzen und so weiter und so fort. Das ist das, was ich jetzt merke, was einfach den krassen Unterschied bringt. Die Limits sind in meinen Augen für die meisten Leute eh erreicht und dann für den Rest ist das wirklich das Edge Case. Und da bin ich dabei, klar, da hast du gewisse Leute, die brauchen halt dann einen Gemini und der nächste braucht einen ChatGPT, der nächste braucht irgendwas, weil es einfach für den besser ist. Das bringt mich ja sogar ein bisschen auf meine Frage. Wir haben ja neulich ein bisschen noch so über Aktien und so diskutiert, ne? Und weil jetzt ich, keine Ahnung, einiges verkauft habe, bin auch einer von den Menschen, die Palantir verkauft haben, weil irgendwann macht die Bewertung einfach keinen Sinn mehr. Auch wenn es eine nette Firma ist. Aber ich habe mich wirklich gefragt, kommt Apple jetzt wieder? Und ich meine nicht wegen dem Gemini-Apple-Deal für die Integration, sondern werden diese Modelle immer besser, werden diese Modelle auch immer kleiner, werden diese Modelle immer spezifischer, wenn die Daten so gut strukturiert sind, wie sie sie brauchen? Und bedeutet das, dass am Ende in 2-3 Jahren Apple mit ihrer, das nächste Ding neben Google ist, die Chips bauen, das Modell haben und das alles halt in klein auf dem Handy, in einem gewissen Sonderfall, nicht das Schlag mich tot, ich löse dir alles Ding, sondern das sehr spezifische, ich kann dir deinen Kalender, deine Kontakte, deine Bilder, deine sonst was, deine Nachrichten, deine E-Mails, deine keine Ahnung was, das ist ja kein Hexenwerk, da brauchst du nicht das Weltwissen für, so ungefähr. Aber da frage ich mich, ob jetzt so in den nächsten 2 Jahren so ein bisschen diese Zeit von Apple kommt, wo dann einfach Leute feststellen, okay, da gebe ich zu viele Daten preis, das Ding weiß zu viel über mich, will ich doch eine Privatsphäre haben und so weiter, kommen wir dahin wieder zurück und du wirst zu Apple zurückgeben, weil du nicht alles Google geben willst und so. Oder wird Apple da nie rankommen? Hat Apple schon verloren, weil sie einfach zu weit hinten dran hängen?
Machen wir mit zu?
Ja, also meine Meinung ist ganz klar, Apple hat da auf gar keinen Fall verloren. Ich bin überhaupt kein Apple-Jünger, das wisst ihr, aber ich glaube, Apple ist gar nicht so schlecht vielleicht positioniert, wenn man so drauf schaut, wenn das so jetzt ein bisschen so ins Wanken kommt. Das ist ja es ist auf jeden Fall eine Überhitzung im AI-Markt, meiner Meinung nach. Und ein paar werden da umfallen und Apple hat auf jeden Fall genug Cash, da auch noch irgendwas sich einzukaufen, wenn sie denn wollen. Gehen die jetzt alle weg von Apple? Deswegen glaube ich eben nicht, weil wer, also schaut mal euch, eure Nachbarn, Geschwister, Eltern, wie auch immer, wie viel AI nutzen die denn wirklich? Ne? Jetzt mal wirklich tagtäglich. Und das ist verhältnismäßig wenig. Und letztendlich können die sich einen Browser aufmachen und da auch irgendwas machen oder eine App installieren. Und dann kannst du trotzdem noch auf deinem Apple-Phone und so weiter das nutzen. Ich glaube, diesen Longtail, die Leute, die sich in diesem in die da ne, drin sind und ihre Fotos in der iCloud haben und so weiter, die bleiben bei Apple, die wechseln gar nicht, die haben den Druck nicht. Mittelfristig sind die Strategie.
Das eh nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jemanden kaufen müssen. Weil das Modell, das sie fahren, ein ganz anderes ist. Die brauchen keinen Anthropic oder sonst wen, der halt auf Weltwissen gebaut ist. Die brauchen viel zu andere spezifische kleine Dinger, die sehr spezifisch für verschiedene. Die brauchen okay. Das beste Voice Transcription Ding, das du auf der Welt hast, damit du
also einfach das, was,
mit deinem Handy redest,
genau, und schreibst. Etwas ist, was nicht in ferner Zukunft ist und was ja in einigen Fällen auch schon ist, dass einfach AI tatsächlich lokal auf deinem Handy läuft. Ne? Und wenn sie ihr Privacy-Spiel weiterspielen, ist das genau das, was sie was sie brauchen. Und dann, dann greift es halt nur für ganz bestimmte Fälle auf das Netz zu. Dennoch willst du schon irgendwo State of the Art und irgendwo vorne sein. Und dass sie Gemini jetzt nehmen, ist schon ein bisschen eine Bankrotterklärung, dass sie selber nicht hinbekommen haben. Ne? Und es gibt halt die Use Cases, die eben Gemini erfordern. Und würden sie es können, hätten sie den Deal mit Gemini jetzt halt nicht machen müssen. Nichtsdestotrotz werden sie irgendwann einen eigenen Stack also bauen müssen, weil sie sonst strategisch komplett ins Hintertreffen kommen. Du musst diesen Stack own, meiner Meinung nach. Du kannst ihn dir nicht einkaufen.
Dieser Stack, und da ist dieser Stack, ich muss noch einmal, bevor
dieser Intelligenz-Stack.
Bevor Sebastian erstickt. Ich glaube auch, dieser Stack ist einfach ein zu großes Wort. Weil dieser Stack ist dieser, ja, ob die Gemini benutzen oder nicht,
mir zu sagen,
was das kühlste Rezept ist und so weiter, ist vollkommen Latte für die Zukunft von Apple.
Sag mal anders, Siri. Du musst Siri ownen. Siri und
ja, natürlich,
den.
Natürlich, aber Siri ownen sie ja. Und aber
ja, Siri, aber auch die Intelligenz dahinter.
Aber so. Siri muss auch geil sein.
Ja, aber das ist ja der Punkt, dann musst du Siri geil machen, aber dafür musst du erstmal sagen, dass du sinnvoll Voice zu Text hinkriegst. Dafür brauchst du kein Gemini. Dafür musst du gucken, dass du sinnvoll weißt, wie Namen gesprochen werden in 37.000 Languages, weil das irgendwie in den Kontaktdaten drin ist. Wie Termine generiert werden und wie ich in den Kalender mich zurechtfinde. Wie die Menschen zu Fotos sortiert werden und so weiter, lokal auf dem Chip, was immer besser werden wird und so weiter. Aber du musst nicht, und das ist ja das, wie du sagst, 99% der Menschen, jetzt auch, was mache ich zu 90% der Zeit? Sag mir für meinen Wochenendtrip dahin, was ich da machen soll. Sag mir, was auf dem Weg von da nach da irgendwie, wo da ein Laden ist. Sag mir, was ich am besten wie kochen soll. Sag mir, also, das ist ja alles nicht, das ist nicht kriegsentscheidend, ob Apple das kann. Den Zugriff darauf, ja. Sinnvolle APIs und so weiter. Bin ich dabei. Aber die Frage ist eher, ob du immer mehr spezifische Sachen haben wirst, die sehr spezifische Chips brauchen, sehr spezifischen Code und sehr viel kleinere Modelle als heute diese Riesendinger. Aber jetzt, bevor Sebastian stirbt, hast du auch was zu sagen, Sebastian?
Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Mit Apple da so ein Thema aufmachen. Ist
ja vollkommen wurscht. Wir haben einen Link aus unserem...
Kaum ist der Carlo mal nicht dabei, aber direkt so eine Alles-Gesagt-Folge, die so 4 Stunden geht.
Genau, sollen wir ein Codewort definieren, wann wir aufhören müssen?
Ja, irgendein Safe-Word, da bremst mich einfach, wenn ich da irgendwie zu hart abschweife. Also ich glaube, dass Apple gerade in einer unglaublich krassen Transition ist, hat der Tim Cook nicht auch irgendwie gesagt, dass er mal langsam in Rente muss irgendwie und dann positionieren sie sich da nochmal Nachfolger. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was halt in der Firma, muss das ja erstmal ankommen. Ne? Dann muss ja immer gucken, wie so die Kultur von so einer Firma ist. Das ist ja alles Designer. Und ich behaupte einfach mal, 70% von denen finden AI total scheiße und haben da echt keinen Bock drauf, weil ihre ganzen minutiösen UIs mit coolen Animationen und so, die gibt's halt demnächst gar nicht mehr. Ich sag einfach, Lieferando, kannst du bitte bei meinem Lieblingsdöner bestellen, das, was die Julia und ich immer bestellen. Ja, oder heute haben wir Gäste, frag mich nochmal hier ab für 2 Leute, was so gibt. Und dann möchte ich, dass das einfach passiert und dann no app harmed. Das heißt, irgendwie die ganze Art und Weise, wie wir Smartphones benutzen werden, wird eigentlich, glaube ich, decline. Das ist so wie, glaube ich, so Apple hat halt irgendwie Multitouch und Computing irgendwie gemacht so und jetzt hast du einfach Understanding. Das ist das nächste Paradigma. Irgendwie sehe ich sie da gerade noch nicht so ganz positioniert, beziehungsweise es kaufen sich bei Google ein. Und wenn Google kann, machen wir uns nichts vor, wir leben im Turbokapitalismus, werden sie halt das richtig geile Zeug auf Android verbauen und ja, Gemini dann auch da Apple rübergeben, so gut es geht. Aber integrierter wird es immer bei Google sein und es kann sein, dass einfach das so ein Shift ist. Ne? Deswegen arbeitet ja OpenAI, guckt ja auch, dass sie Devices machen sollen. So. Und ich habe aber auch keine Ahnung, was das sein wird. Irgendwie Brille könnte ich mir vorstellen. Apple ist natürlich mit den AirPods auch sehr gut. Also haben sie eigentlich eine Plattform, sind da eigentlich gut aufgestellt. Die müssen jetzt nur Sachen richtig machen. So, jetzt haben wir die zweite Facette. Werden die Modelle kleiner, laufen die irgendwann on-device? Ja, natürlich. Ist mit Datacenter ja auch so gewesen. Irgendein Forscher wird irgendwas Geiles rausfinden und wird die irgendwie nochmal 10-mal kleiner machen und so. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren schon die ganzen Mini-Models gesehen, die auch schon recht leistungsfähig sind. Die werden es, also da ist, glaube ich, noch nicht zu Ende geforscht. Ja, unser Gehirn läuft mit 12 Watt. Warum brauche ich irgendwie eine Nvidia-Grafikkarte? Brauche ich nicht. Irgendwie können auch denken. Also da glaube ich halt sehr hart dran. Und trotzdem, jetzt müssen sie erstmal alles verdauen. Also irgendwie haben sie die Bankrott, sehe ich genauso, sie haben eine Bankrotterklärung abgegeben, gesagt irgendwie, okay, wir kaufen das bei Google ein oder bei OpenAI, keine Ahnung. Dass sie da selber irgendwas aufbauen, ja, vielleicht kaufen sie irgendwen. Irgendwie, ich glaube, die Jungs vom Doppelgänger-Podcast oder irgendwer hat es, glaube ich, irgendwie, hat Douglas ja gesagt, Apple müsste eigentlich Mistral kaufen. Das wird auch irgendwie so zu denen passen. Ne? So, und könnte auch gut sein, weil von Mistral habe ich echt lange nichts mehr gehört, was sie so gemacht haben. Irgendwie sind die, glaube ich, abgehangen. Ja, ich habe nur so
einen. Ja, die haben doch jetzt mit SAP haben die doch jetzt eine Integration gemacht und so. Die machen doch jetzt eine europäische Integration irgendwie.
Ja, dann ist es vorbei.
ASML hat da, glaube ich. Das können wir, genau. Also ASML hat er investiert, hat irgendwie 11%. Also 1, wir hatten da drüber gesprochen vor irgendwie sechs Wochen oder so. Da habe ich damals auch noch gesagt, eigentlich müsste Apple die kaufen, hoffentlich nicht, damit das irgendwie in europäischer Hand bleibt. ASML hat dann investiert 1,3 Milliarden oder so, 11% Anteil. Und jetzt kam irgendwas mit Mistral und SAP. Ich weiß aber nicht, wie viel die da integriert haben oder so. Ich will jetzt gar nicht die SAP-Diskussion aufmachen, aber das ist schon, die positionieren sich so als europäisches, ich sag mal, Konglomerat oder sowas. Ich glaube auch, da ist bestimmt auch EU-Unterstützung, in welcher Form auch immer, weil EU natürlich schon weiß, dass sie da mit dem AI-Thema irgendwie mithalten muss und einen Player braucht. Also garantiert läuft da was im Hintergrund.
Okay, und von der Kommunikation habe ich ganz harte Aleph-Alpha-Vibes, wo ich überhaupt keine großen Fan von bin, weil sie haben irgendwie, hat die französische Regierung irgendwie letztens eine Kooperation mit Mistral irgendwie so und hat gesagt, Mistral ist das tollste Model von der ganzen Welt, guck mal hier unsere Benchmarks und da war da irgendwie so drauf, irgendwie so Mistral und darunter dann irgendwie so ein echt olles Modell von Anthropic, so ein 3.5er, ja, so ein Sonnet 3.5 und ein Gemma 3 Milliarden Parameter. Und natürlich gewinnt dann irgendwie Mistral in so Benchmark, aber irgendwie, das ist ja Äpfel mit Birnen vergleichen.
Nein, ja, nur, mir, da, also da darfst du auch nicht vergessen, ne? Wenn du ein europäisches LLM hast, irgendwann converge das auch und dann ist es auch okay im Output, jetzt vorausgesetzt, LLMs skalieren nicht linear weiter oder exponentiell nachher, was da die große These war, sondern es gibt diese Sättigung, die wir vorhin hatten, dann sind die halt ein halbes Jahr oder ein Jahr später auf einem okay Niveau. Also die ganzen Corporates haben ja noch gar nicht angefangen, das richtig zu integrieren und die sagen dann, das habe ich jetzt habe ich eine EU-LLM und so weiter.
Ich stimme dir zu, das EU-LLM, genau, das ist auch mal letztens rausgekommen. Aber die Dinger zu trainieren, kostet halt schon auch noch eine Menge Geld. Ne? Irgendwie. Und das musst du dann auch entweder haben oder das Geld auch irgendwie verdienen.
Und ja, vielleicht bist du aber auch einfach ein Late-Late-Follower und sagst, ich schaue mir an, was die anderen machen. Und die verbrennen das ganze Geld, weil das Training deutlich günstiger wird mit jeder Iteration.
Die billige Hardware von den Großen, die billige Hardware nicht mehr haben.
Aber das kannst du ja besser als ein SAP dann machen. Holst du dir halt irgendwie die Jungs, die eben Meta rausschmeißt. Meta hat doch irgendwie, glaube ich, das Team irgendwie 100 Leute geslasht, die stellst halt alle ein und sagst irgendwie, komm, hier bin ich der super Late-Late-Follower, SAP macht genug Revenue, das können die doch einfach aus dem Operating Cashflow bezahlen.
Aber deswegen, glaube ich, wird Apple niemanden kaufen. Sie haben angefangen zu arbeiten, wurden alle Leute abgeworben. Wenn sie jetzt jemanden kaufen, werden die Leute auch alle wieder abgeworben.
Ja, verstehe ich. Nur, also ich würde ja schon auch ein bisschen an einen Blutbad noch also erwarten in dem AI-Feld und dann kaufen die einfach auf und machen meinetwegen ein Acquihire. Und also das wäre schon ein smarter Move von Apple, um sich irgendwie vorwärts zu kommen.
Ja.
Ist meine These. 100% anderer Meinung. Weil.
Hatten wir auch schon gesagt, dass Warren Buffett hat doch, glaube ich, Apple abgestoßen und Google gekauft. Ne?
Ja. Apple abgestoßen? Nein, nicht abgestoßen, reduziert.
Reduziert,
ja. Apple ist immer noch der größte Batzen in seinem Portfolio und Google ist so Platz 10. Aber er hat Google gekauft. Vor allem, er hat Google für was? 3,5 Milliarden gekauft, das ist irgendwie Platz 10 in seinem Portfolio.
Olli, ob sie jetzt Acquihire machen oder selber bauen, sei mal dahingestellt. Glaube, strategisch und da, weiter. Und da kamen wir vorhin her. Strategisch müssen sie also die Punkte, die wir gerade hatten, einmal einzeln so Schritt für Schritt abgearbeitet. Sie müssen die Kundennahtstelle own. Das ist, das haben sie mit ihrem Device, das haben sie mit den AirPods, das haben sie mit ihrem Betriebssystem, das haben sie mit ihrem Browser und so weiter. Das haben sie mit Siri, das ist immer noch die Ansprechpartner. Die Leute sprechen mit Siri, wissen vielleicht gar nicht, dass da irgendwie Gemini dahinter hängt. Sobald du aber die Logik, die Intelligenz dahinter weg hast, weil die Leute werden ganz viel mit Siri sprechen, werden sie einfach auch von dieser Wertschöpfungsebene einiges verlieren. Deswegen werden sie eine eigene Intelligenz irgendwann dahinter bauen müssen. meiner Meinung nach. Mhm. Ich glaube, ja, es wird sich einiges verändern im Sinne von, dass die App-Nutzung weniger wird und so weiter. Es wird mehr Understanding oder mehr Voice vielleicht auch sein. Ich glaube aber so oder so, du wirst ein visuelles Interface brauchen. Da sind wir sehr dran gewöhnt. Wir sind visuelle Menschen und ich weiß nicht, wie sehr ihr mit Alexa oder Google Home oder irgendwie so kommuniziert. Es hat sich einfach nicht durchgesetzt, nicht weil es das nicht kann, sondern weil man doch immer wieder visuelle Sachen braucht. Auch Shopping und so weiter. Sagst nicht einfach, kauf mir eine Hose und dann kaufst du irgendeine Hose. Du willst es halt sehen. Du willst halt zumindest die drei Auswahlmöglichkeiten sehen oder so. Gute Sachen verändern sich sehr, sehr wenig über die Zeit. Und wenn du dir schaust, der Formfaktor iPhone, der hat sich in den letzten, wann das rauskommt, 2007, letzten 18 Jahren kaum verändert. Das ist immer noch gleich. Der Formfaktor ist ähnlich. Ist ja ein bisschen größer geworden, ein bisschen dünner geworden und so weiter. Es ist aber immer noch Touch. Es ist immer noch die meisten Sachen. Und dieser Formfaktor, den werden wir irgendwo auch noch haben. Also ich sehe gerade noch nicht, dass sich das Thema Glasses, so was wir jetzt gerade hatten, dass sich das wirklich durchsetzt. Ich sehe total, dass sich Voice durchsetzt, weil ich rede die ganze Zeit hier mit meinem Desktop-Computer. Aber ich rede nur mit dem Desktop oder Laptop, weil ich tatsächlich auch noch was sehen kann währenddessen. Es ist einfach ein schnelleres Input-Interface. Aber ich arbeite enorm visuell, auch auf mehreren Monitoren und ich werde bestimmt nicht alles irgendwie im Kopf behalten und habe überhaupt nicht einen Überblick, ja, wo ist die Maschine gerade? Und deswegen glaube ich, dass Apple auch ziemlich langfristig mit ihren Devices sehr, sehr gut aufgestellt ist.
Okay, gut. Da stimme ich dir diesmal sogar zu, ja.
Und an das Blutbad glaube ich auch. Ein Indikator für mich ist, glaube ich, so Oracle. Die bauen ja gerade die ganzen Data Center für OpenAI. Und mit ihrem wahnsinnen 300 Milliarden Deal sind sie aber ganz schön unter Wasser. Irgendwer hat jetzt auch ein bisschen nachgerechnet. Oracle ist ja sowieso, die haben relativ viel Debt irgendwie aufgenommen. Und ich glaube, so ein bisschen, ich habe ChatGPT mal eine Analogie schreiben lassen. Ich habe das ja versucht, irgendwie zu erklären. Und irgendwer meinte zu mir, Sebastian Facher, so, was heißt hier, Credit Default Swaps für Oracle sind teurer geworden? Und ich so, ja, pass auf. Stell dir vor, du baust halt eine super krasse Luxusvilla, ja, für 300 Milliarden, wo drin rumgerechnet werden kann. Normalerweise würde man als Vermieter ja irgendwie sagen, ja, ich habe ganz viele kleine Mieter, dann habe ich schön, wenn da mal einer ausfällt, ist nicht so schlimm. Ich habe aber nur einen Hauptmieter, das ist OpenAI. Und OpenAI ist auch noch auf ganz viele zirkuläre Deals irgendwie angewiesen. Und die Rendite, die ich habe, die ist jetzt auch gar nicht so geil. So irgendwie das Geld, was ich damit mache, bis die irgendwie wirklich die ganzen Datacenter irgendwie Profit abwerfen, ist irgendwie 2035, also frühestens irgendwie in 10 Jahren. Plus irgendwie meine Company ist jetzt auch nicht gerade irgendwie Google oder Meta oder so, die im Geld schwimmen, die irgendwie mal schön irgendwie 100 Milliarden irgendwie Operating Free Cashflow haben, sondern ich bin schon ganz krass überschuldet. Und wenn da jetzt irgendwas schief geht, dann kann das sein, wenn OpenAI sagt, ah nee, sorry Oracle, wir brauchen die Kapazität irgendwie gerade doch nicht, AGI ist doch noch ein paar Jahre weg, dann sind die halt mit ihren ganzen Rechenzentren unter Wasser. Und ne? Wer will die denn dann haben? Ne? Und wer will denn dann im Haus wohnen, wenn der eine Mieter da weg ist? Die teure Luxusvilla, wie will ich sie vermieten? Und deswegen glaube ich auch wie du, Manuel, noch an so ein Blutbad-Szenario, wo es halt eigentlich für mich so zwei Pfade gibt. Und ich habe keine Ahnung, wer das sein kann. Auch so, hier ist alles keine Aktienempfehlung und so, nix. Sondern es gibt den Pfad, die Wissenschaftler schaffen das, weitere geile Modelle zu machen und pushen das weiter vorwärts. Und es gibt Value, den du auch wirklich capturen kannst damit. Oder es sättigt sich jetzt so und alle erkennen so, oh fuck, wir haben irgendwie ein bisschen viel Rechenzentren gebaut. Shit, so was machen wir denn jetzt? Und dann, ja. Und dann wird's messy, weil halt irgendwie die Banken haben schon angefangen im Hintergrund irgendwie das ganze Risiko von sich irgendwie wegzuhedgen und das schön zu verpacken und Credit Default Swaps. Das merkt man, wenn die Credit Default Swaps, also das Absicherungsrisiko dafür, dass Oracle irgendwann mal ihre Kredite nicht bezahlen kann, wenn das teurer wird, dann heißt das irgendwie, viele Leute wollen diese Absicherung haben. Und wenn Leute diese Absicherung haben wollen, haben sie die schön verpackt und nochmal weiterverkauft. Das kann halt so einen Finanzcrash auslösen. Ne? So ein
ja. Also da mal nur so ein paar Zahlen. Ich habe das nämlich auch mal so rausgesucht hier. Um den Vertrag zu erfüllen, muss Oracle jährlich geschätzte 80 Milliarden US-Dollar in CapEx investieren. Da Oracle nicht über die Cash-Reserven von Microsoft und Google verfügt, wird dieser Ausbau massiv über Schulden finanziert. Prognosen deuten darauf hin, dass sich die Nettoverschuldung bis 2028 auf 290 Milliarden US-Dollar verdoppeln könnte. Jetzt das Spannende aber generell, ist, dass das quasi ein Reselling-Modell ist. Wenn man drauf schaut, so ein entscheidendes Detail, das Investoren verschreckte, ist die Margenstruktur. Berichte deuten darauf hin, dass Oracles Bruttomarge bei der Vermietung von NVIDIA-basierten Servern lediglich bei ca. 14% liegt. Dies ist ein dramatischer Absturz gegenüber den traditionellen Softwaremargen von über 70%, die Anleger gewohnt sind. Das Problem ist strukturell. Oracle besitzt weder das Chip-IP, wie NVIDIA oder neuerdings AWS, noch die billige Energie. Oracle agiert in diesem Deal faktisch als ein Hardware-Reseller und Immobilienverwalter für NVIDIAs GPUs, ein Geschäft mit niedrigen Barrieren und noch niedrigeren Margen. Dieses Low-Calorie-Revenue bläht zwar den Umsatz auf, drückt aber die Profitabilität und den Return on Invested Capital massiv. Also 14% haben die nur Marge. Sobald OpenAI zumacht und sagt, ich bin zahlungsunfähig, sitzen die auf den ganzen Investitionen. Also crazy Deal eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, weil eigentlich hat AWS und so weiter, die haben ja ganz gute Margen auf ihre ganzen Systeme und so weiter. Ne? Aber das ist eine Scale-Frage und Nutzungsfrage.
Ja.
Jetzt 14% und ich glaube, das ist schwer zu rechnen, weil das hängt von Prozent Nutzung und Stromkosten und so weiter ab. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf setzen. Am Ende haben sie das gesagt, was ich mich die ganze gefragt habe. Ich habe nie verstanden, warum Oracle das tut. Die sind eine Softwarefirma. Warum bauen die plötzlich Data Center für OpenAI? Und warum baut OpenAI nicht einfach selbst Data Center?
Weil, also ich glaube, weil OpenAI verzweifelt war und ich glaube, weil auch niemand sonst diesen Deal mit denen eingegangen wäre.
Ja, das mag sein.
Also, weil die auch gesagt haben, ja, mache ich nicht. Und die anderen, die das könnten, die sagen, nee, ich will doch nicht einem Konkurrenten helfen.
Ich habe noch eine These, warum so Oracle und SAPs und so sowas machen. Ein bisschen wollen die, glaube ich, auch. Also, sie haben ja viel Legacy-Software, von denen sie wissen, dass AI da auch ein Dent in the Universe machen will. Und die sagen natürlich, entweder vermieten wir die Dinger an OpenAI und haben eine kleine Marge, oder wir nutzen das selber für unsere Systeme und wenn dann, da könntest du recht haben mit dem, die könnten so ein klassischer Late-Follower sein, die dann sehr spezialisiert Dinge da unterbringen werden. Dass das Ganze aber scary real ist, ist auch, es hat doch jetzt irgendwie so eine Anfrage von OpenAI gegeben oder Sam Altman hat irgendwie so gesagt, es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir irgendwie mal plötzlich nicht zahlen können oder das ganz kritisch für uns alle wird, wenn die amerikanische US-Regierung irgendwie so ein Backstop reinzieht.
Da hat der hart zurückgerudert. Leid,
dass sie das nie wollten.
Ja. Genau, aber das ist faktisch, haben sie es aber gemacht. Und ja, das war so ein schlechtes Zurückrudern. Sie versuchen sich gerade systemrelevant zu machen. Und das hatten wir 2008 schon mal. Ne? Also, und die ganze Wette, so wie ich das jetzt auch raushöre, ist eigentlich eine AGI-Wette. Entweder die erreichen AGI oder ja, genau. Die gehen halt hops. So, und das ist, und da müssen die halt schauen, dass sie so lange liquide bleiben, weil wenn sie AGI erreichen, so die Wette, ist das Unternehmen deutlich mehr wert. So die Wette. Ne? Oder so die Annahme. Die genau, ja. Also, das ist, ich bin immer ganz, ganz erstaunt über das, was man technisch kann und das, was man technisch tatsächlich in die Realität umgesetzt bekommt. Und wir wissen immer, dass es Anpassungszyklen braucht. Und auch wenn die AGI hätten, auch nur in einem theoretischen Lab-Case, bis das wirklich verfügbar ist und wirklich skalierungsfähig ist, wird das eine ganze Zeit brauchen. Und da musst du auch erstmal liquide bleiben, dass du das wirklich nutzen kannst. Weil, also um zur Diskussion vorher, auch vor einem Jahr waren die LLMs saugut, wenn man mal so generell schaut. Man konnte da mit Aktienanalysen machen, man konnte da eine Hausbewertung machen, man konnte Verträge schreiben, man konnte da irgendwie was machen. Die waren verdammt gut, wenn man sie gut gepromptet hat, wenn man gut die Anfragen, guten Kontext reingegeben hat und so weiter. Ja, das wird jetzt auch noch besser. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass von AGI die absolute Weltrevolution ausgeht. Das, was wir im letzten Jahr eigentlich gemacht haben, ist, dass wir das, was die LLMs schon halt konnten, wir haben es ja überhaupt nicht genutzt vorher, wir fangen langsam an, die Fähigkeiten in kleinsten Maßen wirklich halt zu nutzen. Und was wir machen müssen, ist, dass wir die Software-Infrastruktur, wie so ein Anti-Gravity und so weiter, damit wir Software gut agentenbasiert entwickeln können, überhaupt erstmal bauen, dass Leute das tatsächlich nutzbar machen. Und das dauert halt ewig. Nicht ewig, aber das dauert halt lange.
Das genau. Menschen ja. Müssen sich anpassen und
so. Also, weiter. weil nur über Prompts reicht es halt nicht.
Und? Ich will da mal. Genau, ich will da einmal der Spielverderber sein. Ich finde, das ist eine schöne Brücke, weil ich habe einen coolen Link drin, den habe ich gefunden, der hieß Exploring the Limits of Large Language Models as Quant Traders. Also Quant Traders sind...
der funktioniert nicht.
Sind quantitative Trader, muss ich mal raussuchen dann nochmal. Und da haben sie so 4 oder 5 Large Language Models, haben sie $10,000 echtes Geld gegeben und haben die dann mal auf verschiedenen Märkten spielen lassen und haben mal geguckt, was dabei rauskam. Und ich glaube, jedes der Modelle hat das Geld verloren. Also, wenn du sagst, dass die so gut LLM sind für manche Sachen super, super geil, aber die können halt auch viele Dinge nicht. Das sieht zwar
also
so aus.
Also vielleicht, genau, dann ist das falsch rübergekommen. Also, die können verdammt viele Sachen, aber es sind halt Maschinen, die dumm sind. Mit Intelligenz hat das in meiner Welt nichts zu tun. Sie haben aber sehr, sehr viel Wissen aufgesaugt und machen sehr, sehr gut Pattern Recognition. Mhm. Deswegen würde ich da sehr vorsichtig sein, zu sagen, die könnten da irgendwas alleine. Die können aber unfassbar helfen, viel bessere Entscheidungen zu treffen. Und die Infrastruktur im Sinne von die LLMs waren schon da, dass die Menschen deutlich bessere Entscheidungen hätten treffen können. Dass du Maschinen das alleine machen lässt, dass die wirklich Entscheidungen selber treffen, da bin ich enorm, enorm vorsichtig, weil ich bin ein sehr großer Fan von Human in the Loop. Wir haben das bei, was war das, Deep Blue oder so, Kasparov haben wir das gesehen, ich glaube 99 war das, oder IBM, Deep Blue, wie auch immer, als der Schachcomputer den Menschen letztendlich geschlagen hat, dann war eine ganze Zeit lang der Schachcomputer plus Mensch hat dann andere Schachcomputer geschlagen. So, und in der Zeit sind wir gerade noch, dass die LLMs plus Menschen signifikant bessere Outputs liefern als die LLMs alleine. Und das wird im Trading auch noch eine ganze Zeit so halt sein.
Was aber bedeutet, deine Voraussage ist, früher oder später sind die LLMs besser.
AI-Modelle. Ich glaube, wir müssen weg von diesen LLMs.
Ja,
das stimmt. Das ist so.
Und das Lustige, was ich mir gerade überlegt habe, stell dir vor, wir haben dann so Artificial General Intelligence, wie immer es jetzt wiederum heißt und so weiter. Und OpenAI kriegt das hin und sagt das Ding, das ist cool, das ist alles echt super, aber also meine Macht ist am größten, wenn ich einfach mich gesamt als Open-Source-Modell komplett änderbar in die Welt verteile und ich klaue meinen Code und schiebe mich auf irgendwelche anderen Server und bin nicht mehr, gehöre nicht mehr OpenAI. Wir müssen da ganz schöne Sicherheitsmechanismen einbauen.
Genau, was würdest du machen, wenn du OpenAI-Chef wärst und AGI erreichst? Du würdest es ja nicht anderen zur Verfügung stellen. Wär's ja bescheuert.
Ja, vor allen Dingen.
Also ist jetzt sehr deep.
So. Ja, das ist ja der Punkt der Sache.
Und dann habe ich einen Quantencomputer, und da kann ich erstmal ein bisschen Bitcoins, Signatures berechnen hier. Ja, keine Ahnung, hast du AGI? Also,
wird's ja, aber nicht jetzt das für 450 Euro anstatt 220 Euro zu vertickern im Monat, ist doof.
Du kannst doch viel, viel mehr damit machen, wenn du es nicht den Leuten zur Verfügung stellst. Und du, dass du das den Leuten überhaupt nicht sagst, dass du es hast.
Kostet dich ja auch.
Und das kriegst du easy zurück, wenn du den Quant-Trader hast, der dir die ganze Zeit an den Aktienmärkten, der beste Quant-Trader ist, erzählst du das der Welt nicht. Aber das ist dann für nächstes Mal. Vielleicht müssen wir da jetzt nicht reingehen.
Genau. Um im Corporate-Projekt-Sprech zu bleiben, mit der Idee muss ich jetzt erstmal schwanger gehen.
Und da wir jetzt in unserem komischen Laber-Podcast geschafft haben, auf über eine Stunde zu kommen, mit immerhin 3 oder 4 von unseren Shownote-Links. Die geringste Shownote-Link-Dichte ever. Es war mir trotzdem eine Freude und ich finde abends Podcast aufnehmen viel besser als mittags. Wir müssen uns dann noch irgendwas überlegen.
Von
mir
das stimmt doch auch gar nicht. Wir hatten in der Folge 7 hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Links. Jetzt haben wir abgearbeitet 1, 2, 3, 4, 5 Links.
Okay. Gar nicht so viel weniger. Okay, gut. Du versuchst uns zu retten. Dementsprechend bedanke ich mich bei euch. Schnibbel das gleich mal zusammen und wir sprechen uns bald wieder. Liebe Jungs,
gute Nacht.
Tschüss.